Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste hier im Theater am Saumarkt, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Tangentenabend, der einem in mehrfacher Hinsicht gewichtigen Buch gewidmet ist. Geschrieben hat es der Bochumer Germanist Manfred Schneider und es trägt den Titel »Das Attentat – Kritik der paranoischen Vernunft«. Das Buch bietet auf über 800 Seiten eine fulminante Darstellung des Attentats als eines oft verzweifelten Versuches, Geschichte zu machen bzw. die bisherige Geschichte zu beenden und eine neue, oft verstanden als Heilsgeschichte, zu begründen. Dabei schlägt Manfred Schneider einen Bogen vom berühmtesten Attentat der Antike, Sie kennen das, Caesars Ermordung 44 vor Christus, zu den Anschlägen auf Könige, Revolutionsführer und Präsidenten in der Neuzeit, bis hin schließlich zu dem Anschlag, dem Attentat schlechthin, 9/11, der symbolträchtigen Zerstörung der WTO-Türme und der Ermordung von mehr als 3000 Menschen, und das mitten in New York. Was nun treibt den Attentäter an? Was ist sein Begehren? Ist ein solcher Akt das schlechthin andere, das nicht Verstehbare? Was verbindet den Durchschnittsmenschen mit dem Attentäter, der nicht nur die Grenze zum Mord hin überschreitet, sondern in der Gestalt des Selbstmordattentäters auch sein eigenes Leben für den Erfolg seiner Mission opfert? Schneiders Antwort ist nicht unbedingt beruhigend, aber ungemein spannend, denn nicht weniges in der Gedanken- und Wunschwelt des Attentäters ist uns durchaus vertraut. Der Paranoiker ist nicht jenseits der Vernunft, einem Wahn also vollständig unterworfen. Schneider beschreibt ihn als übervernünftig, als eminenten Leser der Realität wie auch der Bücher. Was ihm fehlt, ist die Fähigkeit zu Zweifel und Selbstkritik. Er marschiert los, wenn er seine Lektüre beendet hat und seine Interpretation der Welt und des zu eliminierenden Opfers feststeht. Im Besitz von scheinbar letztgültigen großen Ideen wie Gott, Freiheit, Demokratie oder Unsterblichkeit stürzt der Attentäter das falsche Bild. Er ist ein Bilderstürmer oder auch die verkehrte Interpretation der Welt. Völlig unerträglich ist ihm der Verdacht, Leben und Welt würden regiert von der, ich zitiere, schauerlichen Herrschaft des Unsinns und des Zufalls, Zitat Ende, wie es Friedrich Nietzsche in seiner Schrift Jenseits von Gut und Böse ausgedrückt hat. Übrigens auch ein Paranoiker von Rang. Wie der Held im Mythos tritt der Attentäter an, um mit seiner Tat das Rad der Welt selbstständig zu drehen und neues Recht zu setzen, sein eigenes. Zeitigen aber Gewalt und Terror des Attentäters nicht ihrerseits eine paranoische Gegenbewegung durch Polizeiapparate und Geheimdienste, und wenn ja, dann gleich mehrere und konkurrierende, leben von dem Phantasma eines weltumspannenden muslimischen Terrornetzwerkes nicht ganz bequem Regierungen, Parteien und populare Politiker? Und schließlich, was lässt sich dem Furor der paranoischen, wahnhaften Interpretation entgegensetzen? In der bereits zitierten Schrift Friedrich Nietzsches steht folgende Passage, ich zitiere, ist ein Gespräch zwischen Gedächtnis, zwischen Bewusstsein und der eigenen Ehrlichkeit. Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt das Gedächtnis nach. Zitat Ende. Da die meisten politischen Attentäter nach Manfred Schneider falsch lesen, braucht es also eine korrekte, eine unkorrumpierte Lektüre der Wirklichkeit. Mithin eine Kritik der paranoischen Vernunft, zu der wir Sie herzlich einladen. Ich darf Ihnen noch ganz kurz die Gäste des heutigen Abends vorstellen. Manfred Schneider hat Germanistik, Romanistik, Musikwissenschaft und Philosophie in Freiburg im Breisgau studiert. Ab 1979 war er tätig als Professor für Neue Deutsche Literatur an der Universität Essen. 1999 wechselte er an die Ruhr-Universität Bochum, wo er einen Lehrstuhl für Neugermanistik, Ästhetik und literarische Medien innehat. Seine Schwerpunkte sind Literatur und Ästhetik der Moderne, Medientheorie, Literatur und Recht. Und eine ganze Reihe seiner Publikationen hat er vor allem den Störern der modernen Gesellschaft gewidmet, also den Wahnsinnigen, den Revolutionären, den Barbaren und zuletzt den Attentätern. Ganz wenige Titel aus seinem sehr umfangreichen Oeuvre. Die Angst und das Paradies des Nörglers, Versuch über Karl Kraus, ein Buch übrigens, über das sich ein früherer Gast hier bei uns, Hans Wollschläger, sehr positiv geäußert hat. Zuletzt Der Barbar, Endzeitstimmung und Kulturrecycling und letztes Jahr Das Attentat eben, Kritik der paranoischen Vernunft. Wir werden im Anschluss an den Vortrag von Herrn Schneider ein Gespräch hier haben, das Dr. Peter Huemer moderieren wird. Er ist Publizist, Journalist und Historiker und er war über 30 Jahre bis ins Jahr 2002 Mitarbeiter des Österreichischen Rundfunks. Sehr bekannt durch die Sendungen Club 2 und Im Gespräch. Er hat unter anderem veröffentlicht Heimat, Lügen, Literatur, Texte zur gegenwärtigen Befindlichkeit. Und er wurde im Jahre 2002 mit dem Axel-Corti-Preis ausgezeichnet, sowie im Jahre 2004 mit dem Österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik. Ich darf Sie nun recht herzlich einladen zu diesem Abend. Ich möchte Sie noch ganz kurz darauf aufmerksam machen, vielleicht sehen Sie auf dieser Seite von Ihnen aus gesehen rechts, links, nicht alles so gut. Also wenn Sie vielleicht hier herüber wechseln wollen, dann können Sie das jetzt noch tun. Und ich danke für Ihr Kommen und wünsche Ihnen einen interessanten Abend. Herzlichen Dank.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann in diesem herrlichen Land. Und wenn es auch ein nicht so übermäßig sympathisches Thema ist, so bin ich doch sehr dankbar für die Einladung. Dieses Buch ist eigentlich schon so schön beschrieben worden, dass ich mir überlege, ob ich noch einige Dinge hier sparen kann. Aber ich werde einfach mal beginnen und schauen, was Sie für Gesichter machen und wie wir miteinander auskommen. Nicht erst seit dem 11. September 2001 gibt es in der westlichen Welt, in Europa und in den USA eine zunehmende Angst vor Attentaten. Gewalttätige Angriffe auf Machthaber, auf Stars und auf politische Symbole kennt die moderne Welt allerdings schon seit 200 Jahren. Seitdem umgeben sich Politiker und Prominente mit Sicherheitsbeamten und Leibwächtern, wenn sie in der Öffentlichkeit auftreten. Aber das Risiko eines solchen Angriffs ist in der letzten Zeit enorm gewachsen. Inzwischen sind nicht nur die Mächtigen, sondern eben auch Zivilpersonen potenzielle Opfer. Die Attentatsgefahr ist, wie wir alle wissen, ein machtvoller Faktor des politischen Lebens geworden. Anders als beim politischen Mord, den die Mächtigen selbst verüben oder in Auftrag geben, greifen beim Attentat die Ohnmächtigen zur Waffe. Und anders als bei Gewalttaten aus Gewinnsucht, Hass, Eifersucht oder anderen niederen Motiven heraus, spielen bei politischen Attentaten zumeist moralisch anspruchsvolle Antriebe eine Rolle. Gerechtigkeitswille, politischer Idealismus, religiöser Eifer, das Gefühl einer höheren Mission oder das Verlangen, durch ein Opfer die Menschheit zu retten. Und anders als bei herkömmlichen Mordtaten aus Habgier, Hass oder reiner Gewaltlust, die die Umgebung gewiss erschüttern, verursachen politische Attentate eine elementare Beunruhigung und eine tiefe Erregung in der zivilen Gesellschaft. Viele glauben, dass die Ordnung des Staates und der Frieden überhaupt ruiniert seien. Ich spreche über zwei oder drei Aspekte der Attentatsthematik unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt. Einmal über das politische Attentat, wie schon gesagt wurde, als bilderstürmerischen Akt, über das terroristische Attentat auf die WCT-Türme, WTC-Türme und vielleicht noch am Ende über die Auftritte der School-Shooter, die in den letzten Jahren vor allen Dingen in Deutschland von sich reden machten. Der gemeinsame Gesichtspunkt, unter dem ich diese Dinge diskutiere, ist die Paranoia. Paranoia ist nicht Verrücktheit, Wahnsinn oder Geisteskrankheit, wenngleich die Psychiatrie, wir wissen, eine solche Krankheit als Form der Schizophrenie behandelt. Die Paranoia ist eine extremistische Form der Rationalität, die gleichfalls wie das Attentat die Moderne hervorgebracht hat. Die Paranoia, die verschiedene Stufen und Intensitätsgrade kennt, ist mit dem Verlust von Empathie, Intuition, Zweifel, bestimmten Formen von Kommunikation und situationsadäquater Interpretation verbunden. Ein Psychiater des 19. Jahrhunderts spricht davon, dass der klinische Paranoiker alles verloren hat, außer seiner Vernunft. Diese Operationsweise der Paranoia bezeichne ich als paranoische Vernunft, da ihr Immanuel Kant in seiner Anthropologie aus dem Jahre 1800 schon eine sehr genaue Beschreibung gegeben hat. Das ist ein Zitat. Da schreibt Kant: Von der Art sind diejenigen, welche allerwärts Feinde um sich zu haben glauben, die alle Mienen, Worte oder sonstige gleichgültige Handlungen anderer als auf sich abgezielt und als Schlingen betrachten, die ihnen gelegt werden. Diese sind in ihrem unglücklichen Wahn oft so scharfsinnig in Auslegung dessen, was andere unbefangen tun, um es als auf sich angelegt auszudeuten, dass, wenn die Data nur wahr wären, man ihrem Verstande alle Ehre müsste widerfahren lassen. Kant und alle Psychiater des 19. Jahrhunderts, die sich mit diesen Formen rationaler Überfunktion und mentaler Störung befassen, schreiben die Paranoia der Moderne zu, dem modernen Leben. Jedenfalls zeigt die Chronik der Attentate in der Moderne, dass die Liberalisierung und Demokratisierung, die die USA und die meisten europäischen Staaten durch Verteilung der Macht auf viele, durch Menschenrechte, Verfassungen, freie Wahlen, befristete politische Ämter, durch die dritte Gewalt der Gerichte, durch eine unabhängige Presse und neuerdings eben auch durch die Fernsehbatterien der Kameraaugen durchgesetzt hat, dass diese Rechnung nie ganz aufgegangen ist. Staat, Regierung und Politik müssen mit dauerndem Misstrauen rechnen. Der Verdacht folgt wie ein Schatten der Macht. Es gibt in unserer Moderne keine gute Macht mehr. Es scheint daher genau umgekehrt zu sein. Je weiter, tiefer und heller das politische Theater ausgeleuchtet wird, je näher uns die Politiker auf dem Bildschirm rücken, dass wir ihnen in die Augen schauen und ihre Mienen befragen können, ob sie auch die Wahrheit sagen, je vertrauter und privater die Politik für uns Beobachter wird, desto unfassbarer und unerreichbarer scheint der Hintergrund zu werden. Mit der Sichtbarkeit vergrößert sich die Unsichtbarkeit. Die entmutigende Rechnung lautet daher: Je offener die Welt des Politischen, desto größer der Verdacht, dass sie sich der Beobachtung nur darbietet, um die Tatsachen zu verhüllen, um das wahre Spiel vor den Blicken abzuschirmen. Was ich sehe, sagt dieser Verdacht, ist nur eine raffinierte Ablenkung meines Auges. Die schlimme Wahrheit spielt im Unsichtbaren. So deutet und spricht ein heute weit verbreitetes politisches Unbehagen und so denken wir bisweilen alle, aber wir können damit leben, indem wir kritisieren, aufklären, enthüllen oder uns mit Spott und Ironie distanzieren. Dieses Gefühl, dass in der Politik ein falsches Spiel gespielt wird, kann aber bisweilen einen Einzelnen so tief und ernsthaft ergreifen, dass er glaubt, unbedingt die Dinge mit Gewalt ändern zu müssen. Ein historisches Beispiel dafür ist der Anarchist Luigi Lucchini, der am 10. September 1898 mittags am Ufer des Genfer Sees die Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn Elisabeth mit einer Feile erstach. Dieser 26-jährige Lucchini bekannte sich ausdrücklich zu seiner Tat und wollte auch dafür sterben. Er sei Anhänger der französischen Anarchie, des Anarchisten Paul Brousse, der die Propaganda der Tat gepredigt hatte. Ursprünglich hatte Lucchini aber gar nicht die Kaiserin, sondern den italienischen König Umberto I. ermorden wollen, um die brutale Polizeiaktion gegen den Mailänder Arbeiteraufstand, der wegen erhöhter Brotpreise ausgebrochen war, zu rächen. Da er aber kein Geld für die Reise nach Italien hatte, wollte er einen anderen prominenten Aristokraten, den französischen Kronprätendenten Prinz Henri d'Orléans, umbringen. Von diesem Orléans glaubte Lucchini aus der Presse zu wissen, dass er sich gerade in Evian am Genfersee aufhielt. Ihn hatte er aber nicht gefunden. Als er dann in der Zeitung las, dass die österreichische Kaiserin in Genf übernachtete, änderte er seine Pläne. Dieser Lucchini war 1873 in Paris im Armenhospital Saint-Antoine als Kind der ledigen italienischen Dienstmagd Luisa Lucchini zur Welt gekommen. Sie war vermutlich von ihrem Dienstherrn geschwängert und weggeschickt worden. Der Junge gelangte dann in die Hände der Pariser Fürsorge, ehe ein halbes Jahr später in das Findelhaus von Parma, aus dessen Provinz seine Mutter stammte, überführt wurde. Das ist der Auftakt einer ziemlich grauenhaften Kindheitsbiografie, an deren Ende Lucchini dann nach kurzer Zeit beim Militär ein Leben als Wanderarbeiter führt. Im Genfer Gefängnis, wo er dann eine lebenslängliche Strafe absitzt, schreibt Lucchini seine Lebensgeschichte nieder, worin er klarlegt, dass er die sinnlose Tat aus einem tiefen Gefühl für Gerechtigkeit begangen hat. Die damalige Gesellschaft sah er beherrscht von einer Aristokratie, die von den Händen anderer lebte und die elende Arbeiterschaft ausbeutete. Als ihm dann das Manuskript seiner Lebens- und Leidensgeschichte aus der Zelle gestohlen wurde und die Gefängnisleitung keine Anstalten machte, die Diebe zur Rechenschaft zu ziehen, erhängte sich Lucchini im Oktober 1910. Das gestohlene Manuskript des Attentäters ist vor 20 Jahren auf Umwegen von den Erben eines Gefängniswärters in die Öffentlichkeit gelangt. In dieser im Stile von Rousseaus Bekenntnissen verfassten Lebensgeschichte erzählt Lucchini auch die Schulanekdote, wonach er einmal mit seinem Hut nach dem an der Wand des Klassenzimmers hängenden Bild des Königs Umberto, dem ja eigentlich sein Attentat gelten sollte, geworfen hat. Dabei sei dann das Glas zersprungen. Später wurde kolportiert, es sei das Bild der Kaiserin gewesen, die er dann zufällig am Genfer See getötet hatte. Diese kleine Geschichte illustriert ein in nahezu allen Attentaten mitspielendes Motiv, wonach nämlich der Attentäter, der sein Opfer ja zuvor fast nie gesehen hat, tatsächlich ein Bild auszulöschen sucht. Die Attentäter sind zumeist Neurotiker des Bildes und handeln als Ikonoklasten. Der Attentäter will nicht nur das Dunkel der Macht ausleuchten, er will auch und vor allem ein misslungenes Bild der Macht zerschlagen. Die Repräsentation der Macht ist im Auge der Attentäter desaströs. Und in diesem Sinne erklärte Nietzsche, der sich, wie wir es gerade gehört haben, auch gerne als intellektuellen Attentäter stilisierte, Zitat, die Bösen, das sind mir namentlich die, welche als Könige das falsche Bild des Mächtigen geben, auf Macht von Heeren und Beamten gestützt. Soweit das Zitat. Das Bild des Mächtigen scheint also dem Attentäter mangelhaft. Dieses Bild, das die Moderne Image nennt, repräsentiert nicht seinen Glauben an die Gerechtigkeit, an das Schicksal, an die Wahrheit oder an das Vaterland. Das Bild des Mächtigen muss weg. Ein besseres, vielleicht gar sein eigenes muss her. Das ist sehr häufig ein Motiv des mörderischen Ikonoklasmus. Die meisten Attentate der älteren und der neueren Geschichte gelten Götzen, Fälschungen, Anmaßungen eines Bildes der Macht. Dies ist ja tatsächlich paradox. Die Moderne hat ja im Prinzip die Bilder ihrer Herrscher abgerüstet. Sie sollen das Potenzial des Amtes, das sie ausüben, nicht zeigen, sondern vergessen machen. An ihnen soll ja eigentlich kein Stäubchen Macht zu sehen sein. Das Lächeln der Mächtigen, das die Fotografie hervorgebracht hat, soll den Gedanken an die Macht und Gewalt, über die er verfügt oder sie, verflüchtigen. Der Ikonoklasmus des Attentäters greift dieses trügerische Bild an, das etwas anderes bedeutet, als es tatsächlich zeigt. Der Attentäter Karl Ludwig Sand, der am 21. März 1819 Dramatiker, Publizisten und Geschichtsschreiber August von Kotzebue ermordete, nannte sein Opfer das Schutzbild dieser feilen Zeit. Er wollte das trügerische Bild eines vermeintlich politisch Mächtigen zerschlagen. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts, seitdem die neuere Chronik der Attentate einsetzt und ihr sprunghaftes Ansteigen verzeichnet, erscheinen die Mächtigen ja tatsächlich im Bild, in immer mehr Bildern, vor allem aber in immer mehr technischen Bildern. Mit der Inflation der Fotos, der Karikaturen, der Wochenschauen, der TV-Bilder kann sich das Bild der Macht zugleich entleeren und aufladen. Die Attentäter richten ihre Waffe auf ein Foto oder auf den Pixelhaufen, den eben der Fernsehschirm von der Kontur des Mächtigen zeichnet. Die Sichtbarkeit ist ja eine fundamentale Dimension von Macht. Doch erweist sich diese Sichtbarkeit der Helden, der Könige und Staatsmänner, der Film- und Popstars, der Kunst- und Sporthelden zugleich als eine sehr schwierige, rätselhafte, riskante Sache. Das Bild des Mächtigen kann eine maßlose Faszination auf den Täter ausüben und gerade darum plötzlich als falsches Bild betrachtet werden. Lee Harvey Oswald, der Mörder John F. Kennedys, war kein verlängerter Arm der Mafia, des FBI oder des KGB, wie die paranoische Vernunft Amerikas noch heute häufig behauptet, sondern er war ein junger, depressiver Mann, der von dem Bild des Präsidenten derart geblendet war, dass er es auslöschen und sich selbst an dessen Stelle setzen wollte. Auch Oswald erklärte: Ich verachte alle Repräsentanten. Das ist gewissermaßen dieses Kernmotiv des Ikonoklasmus. Und diese Verachtung aller Repräsentanten galt sowohl für die Sowjetunion wie für die USA. Verächtlich waren sie ihm, weil sie nicht das waren, was sie repräsentierten. Und der Mörder John Lennons, Mark David Chapman, war viele Jahre lang ein begeisterter Anhänger des Beatles-Sängers. Doch als er eines Tages in einem Bildband Fotos seines Idols sah, die ihn als Star und arrivierten reichen Mann zeigten, entstand die Mordabsicht. Als ich diese Bilder, eines dieser von Phuket gemachten Bilder, als ich diese Bilder anschaute, erklärte Chapman, da wurde ich wütend auf ihn. Der Attentäter, der heute aus der Flut der Bilder und Informationen auftaucht und der gegen diese Bilder aufbegehrt, weil sie seiner Ansicht nach doch nur lügen, betrügen. Dieser Attentäter ist eine oft bereits seit langem vereinsamte Gestalt, ein Grenzfall der Gesellschaft, dem sich plötzlich der Verdacht zur Gewissheit verdichtet. Er plant seine Tat als reinigenden Gewaltakt. Er will eine blitzartige Erleuchtung, eine schockierende Botschaft an alle richten. Mit einem Schlag will er die politische Welt in den Stand der Erkenntnis heben. Ihn treiben oft die reinsten Motive. Er sieht sich als Helden oder als Märtyrer der Wahrheit. Und gerade dieser Reinheitswunsch, das Verlangen, die politische Welt vollkommen durchsichtig werden zu lassen, dieser Wunsch lässt den Attentäter erschauern vor dem Müll der Nachrichten, Bilder, Verlautbarungen, die den Beobachter vom konspirativen Geheimnis oder von der vermuteten inneren Schlechtigkeit der Macht trennen. Alle Begriffe von Politik, alles Wissen, zumal das Bild des Mächtigen, den er auslöschen will, alle historische Erkenntnis bezieht der Attentäter aus diesen Medien. Doch eben die gestellten Bilder, die lügenhaften Erklärungen, unechten Gesten, falschen Worte zwingen ihn dazu, die Tat, vor der er lange, lange zurückschreckt, zu vollenden. Dieser moderne Attentäter ist also ein Kind der Freiheit, der freien Wahlen, der gleichen Rechte, der Freiheit der Information. Er ist ein genauer Beobachter, ein eifriger Leser von Zeitungen, ein Kunde der Fernsehprogramme. Aber eben das scheint ihn in besondere Erregung zu versetzen. Der Attentäter ist nichts weniger als ein Killer. Er ist kein stumpfsinniger Verbrecher, sondern intelligent, oft sogar in gesicherter Stellung, mit starker Bindung an die eigene Familie. Kurz, er hat nicht das Profil eines Verbrechers, wie wir ihn uns vorstellen. Ein anderer Typ von politischer Gewalt kommt nun von den Selbstmordattentätern, deren Motive im Allgemeinen weniger rätselhaft sind als die der Kinder der freien Welt. Aber das Attentat auf die WCT-Türme, an die wir in diesem Jahr so häufig erinnert werden, hatte auch eine ikonoklastische Dimension. Und ich will Ihnen das an dieser vielleicht irritierenden Bildmontage anschaulich machen. Der Mann mit dem Schwert im Schädel und mit dem Dolch im Herzen ist der heilige Petrus von Verona. Hier in einer Version, das ist vielfach gemalt worden, in einer Version des großen Venezianers Vittore Carpaccio. Petrus von Verona wurde 1206 geboren und wurde von Papst Gregor IX. Zum Generalinquisitor ernannt. In dieser Funktion hatte er mit enormem Eifer die damals sehr verbreiteten Sekten der Manichäer und Katharer verfolgt und sich auf diese Weise deren Hass zugezogen. Als er am 6. April 1252 auf dem Weg von Como nach Mailand war, lauerten ihm Anhänger der Manichäer auf. Sie schlugen ihm ein Kurzschwert in den Schädel und stießen ihm einen Dolch ins Herz. Doch trotz dieser furchtbaren Wunden blieb der heilige Petrus stehen und sprach noch einmal das Glaubensbekenntnis. Selbst als er dann auf die Knie gesunken war, tauchte er einen Finger in das eigene Blut und schrieb auf den Boden die Worte Credo in Deum. Papst Innozenz IV. Erhob Petrus gleich im nächsten Jahr 1253 zum Märtyrer und Heiligen. Das andere Bild brauche ich Ihnen nicht zu erläutern, aber auch die beiden 400 Meter hohen Twin Towers von Manhattan, die unter so furchtbaren und dramatischen Umständen zusammenbrachen, begannen nach ihrer Zerstörung zu sprechen. Was vorher niemand sagte oder was vielmehr in ihnen schlummerte, wurde nun in einer Fülle von Diskursen gesagt, dass sie repräsentative Türme waren, emblematische Türme, Pathoszeichen der westlichen Zivilisation und wirtschaftlichen Religion. Sie ragten in den Himmel als kühne Überbietungen aller jener erhabenen architektonischen Monumente, die das Mittelalter mit seinen gewaltigen Kathedralen zustande gebracht hatte und die bis zum letzten Drittel des 19. Jahrhunderts auch die höchsten baulichen Erhebungen in der Welt waren. Der Turm ist das gläubige Emblem des Westens. Der Turm ist das Pathoszeichen des aufgeklärten Liberalismus. Der Turm ist die auf Dauer gestellte okzidentale Selbstüberzeugung. Der Angriff auf die beiden Twin Towers am 11. September 2001 wurde von der westlichen Welt daher auch unisono als Angriff auf die Zivilisation aufgefasst. Türme sind tatsächlich keine funktionellen Gebäude, sondern sie sind Macht- und Pathoszeichen der westlichen Wirtschaftsreligion. Ihre Botschaft ist der Glaube an das ökonomische Heil. Der Westen legt alle seine Kräfte des Glaubens in die Technik und in die ökonomische Vernunft. Nun, das sage ich nicht, um diese Angriffe und das furchtbare Morden des 11. September zu bemänteln, sondern um die ikonoklastische Seite dieses Attentats hervorzuheben. Der Westen hat mit seinen Türmen die babylonische Anmaßung, den Himmel zu begehen, in eine funktionelle Mystifikation gekleidet. Wolkenkratzer sind nicht wirtschaftlich, sondern symbolisch. Aber nur die Paranoia kann denken, dass die Zerstörung der Türme auch ihre Bedeutung vernichten könnte. Längst ist die Paranoia auch eine Krankheit der Ohnmächtigen geworden. Die Sniper, Attentäter, Suicide-Bomber und School-Shooter, die in Europa und den USA immer mehr blutige Schlagzeilen schreiben, rebellieren nicht gegen Diktatoren, gegen Unrecht, brutale Lehrer oder gar erlittene Gewalt. Sie sind besessen von dem Verdacht, dass die Bilder der Politik und Wirklichkeit, die ihnen Zeitungen, Fernsehen oder Internetnachrichten zutragen, falsch sind. Diese moderne Paranoia ist durch drei Momente bestimmt und diese drei Momente hängen miteinander zusammen. Die eine Operation ließe sich bestimmen als dauernde Umbildung des Realen ins Symbolische. Das heißt, die Welt, die der Paranoiker betrachtet, die Welt, die Politik, die Macht, die Menschen geben unablässig Botschaften ab, die die paranoische Wahrnehmung empfängt. Sie empfängt dauernd Nachrichten von den Dingen, die ihren Verdacht bestärken. Die zweite Operation, die damit zusammenhängt, ist die Adressierung. Der Paranoiker fühlt sich stets persönlich angesprochen. Die Botschaften, Zeichen, Blicke sind an ihn gerichtet. Er fühlt sich stets gemeint. Und die dritte Operation ist die Weigerung, Kontingenz anzuerkennen. Selbst die trivialsten Dinge erklärt sich der Paranoiker durch Einwirkung konspirativer, unsichtbarer Mächte. Der berühmte Paranoiker Daniel Paul Schreber, der in seinen Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken von 1903 sein Warnsystem beschrieb, erzählt, dass er dauernd von Wundern belästigt wurde. Er sah Kaffeeflecken auf seinen Rock gewundert, beim Essen wurden ihm die Schnurrbarthaare in seinen Mund gewundert, durch Wunder war stets die Toilette besetzt, wenn er dorthin wollte, und seinen Schlaf im Garten störten gleichfalls von niederen oder höheren Göttern geschickte Fliegen. 100-mal versichert Schreber in seinem Buch, dass alle diese Vorkommnisse keinem Zufall entsprungen sein könnten. Eine solche restlose, wunderpolitische Kontrolle des Weltrauschens lässt für den Paranoiker jedes Staubkörnchen auf höchsten Anweisungen tanzen. Diese Unfähigkeit, Kontingenz zu denken, das heißt also der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Welt nicht nach festen Gesetzen läuft, sondern im Zusammenspiel höchst komplizierter, zum größten Teil eben unberechenbarer Kräfte und Einflüsse folgt. Das bildet aber nicht nur die Störung im Kopf kranker Menschen, sondern ist ein Kennzeichen moderner Rationalität überhaupt. Unsere Staatsrationalität stärkt und trägt diesen Glauben an die vollkommene Beherrschbarkeit und Planbarkeit der Welt. Vernunft heißt in der Politik das Konzept, dass es für alle Ereignisse und Störungen einen einzigen nachvollziehbaren Grund und ein Rezept dagegen gibt. Also, der Klimawandel hat seinen Grund im CO2-Ausstoß, der Krebs hat seinen Grund im Rauchen, die Jugendgewalt hat ihren Grund in den Medien, der Terror hat seinen Grund im Islam, der Krieg hat seinen Grund in den Männern, die Finanzkrise hat ihren Grund in der Habgier. All das sind jetzt plakative Beispiele dafür, dass eben störende Momente auf einen eindimensionalen Grund bezogen werden. Diese Vernunft denkt auch noch, dass die Atome nach der Pfeife eines einzigen großen Gesetzes tanzen. Nun gilt natürlich sicher, dass ein großer Teil des Weltalltags, ein großer Teil der Ereignismassen durchaus Regelmäßigkeiten und menschlichen Plänen folgt. Aber es gibt eben einen Rest, einen großen Rest ungeplanter, nicht vorhersehbarer Ereignisse, die eben aus dem Reich des Kontingenten und Unvorhersehbaren kommen. Finanzkrisen, Störungen in Kernkraftwerken, Unfälle, Konjunkturschwankungen, menschliche Schwächen und eben auch sinnlose politische Gewalt. Doch unsere, das gilt für uns alle, unsere paranoische Vernunft mag sich nicht überraschen lassen. Sie glaubt, die Gründe immer schon zu kennen oder forscht nach ihnen. Aber wir vertrauen damit auf eine Vernunft, die gegenüber der Kontingenz weitgehend blind bleibt. Ein aktuelles Beispiel, das ich Ihnen gebe, sind Auszüge aus Videos, die der 22-jährige Jared Lee Loughner im Internet gepostet hatte, er in diesem Jahr am 8. Januar 2011 in Tucson, Arizona, 6 Personen tötete und 14 andere schwer verletzte und darunter die Kongressabgeordnete Gabrielle Giffords. Der 22-jährige Jared Lee Loughner war offensichtlich ein von Wahnideen getragener junger Mann. Wie so viele Attentäter der amerikanischen Geschichte wollte er mit seiner Tat aus der Isolation und Verzweiflung heraustreten, in die ihn sein befremdliches Verhalten getrieben hatte. Um die Aufmerksamkeit der Welt und der Medien zu erregen, wollte er mit seinen Schüssen ein vermeintliches Erzübel oder gar eine drohende Gefahr beseitigen. Die Amerikaner, die sonst gerne bereit sind, solchen einsamen Tätern konspirative Hintergründe zuzuschreiben, mussten sich damit abfinden, dass die Mordtat, wie so viele andere Attentate der neueren Geschichte, von einem Einzelgänger verübt wurde. Auch Loeffner glaubte, dass seine durch Krisen, Konflikte, soziale und ökonomische Probleme erschütterte Umgebung durch eine Person, durch ein Programm, durch eine Partei, durch eine Entscheidung, ja vielleicht durch einen Krieg geheilt und wieder in Ordnung gebracht werden könnte. In einer Botschaft seiner wirren Testamente, die er ins Internet gesetzt hatte, kündigte er an, die Welt von der Mind Control der Regierung und der Medien zu befreien. Blickt man in seine Videobotschaft, sieht man ihn einerseits seltsame, logische Exerzitien treiben, die die paranoische Vernunft gleichsam im Leerlauf zeigt. Zum anderen aber ist er besessen davon, dass die Sprache ihre Bedeutung verloren habe und dass die Regierung dafür verantwortlich ist. Sie sehen, das ist eben so ein, sozusagen eine Art von logischer Spielübung. If you create one new language, then you are able to create a second new language. If you are able to create a second new language, then you are able to create a third new language. You create only new language. Thus, you are able to create a third new language. All humans are in need of sleep. Jared Loeffner is a human, hence Jared Loeffner is in need of sleep. Gut. Und if I define terrorist, then a terrorist is a person who employs terror or terrorism, especially as a political weapon. I define terrorist. Thus, a terrorist is a person who employs terror or terrorism, especially as a political weapon. If you call me a terrorist, then the argument to call me a terrorist is ad hominem. You call me a terrorist. Thus, the argument to call me a terrorist is ad hominem. Gut, das ist eigentlich ein Film und ein Video, das sequenziell abläuft. Ich habe das jetzt, wollte Ihnen das jetzt nicht in Tote vorspielen. Dann also, in conclusion, reading, jetzt ist sozusagen das Regierungsparanoische zum Ausdruck gekommen. Reading the second United States Constitution, I can't trust the current government because of the ratifications. The government is implying mind control and brainwash on the people by controlling grammar. No, I won't pay debt with a currency that's not backed by gold and silver. No, I won't trust in God. Und das Letzte, what's government if words don't have meaning? Die Angst vor Gedankenkontrolle ist ja die klassische politische Paranoia Amerikas. Allen politischen Feinden, ob es die Regierung ist, ob Kommunisten, Medienleute oder neuerdings Muslime, ihnen wird dieser Wille zur Mind Control zugeschrieben. Die polemischen Entgleisungen im Parteienkampf Amerikas und in vielen seiner Medien kommen aus dieser Angst. Und noch am Tage der tödlichen Schüsse in Tucson ist das Attentat selbst zum Gegenstand des politischen Streits geworden, während die eine Seite das Gerücht ausstreute, der Täter habe faschistische oder kommunistische Bücher gelesen, also sozusagen ein verirrter Leser, wollten die anderen republikanischen Entgleisungen im letzten Wahlkampf für die Tat verantwortlich machen. Aber zunächst, wenn wir einen Schritt zurücktreten, sehen wir, dass es zumeist junge Männer sind, die solche Taten begehen. Es sind jedoch, und das muss ich noch einmal betonen, keine Hooligans oder von pure gewaltlos getriebene, angetrunkene Bad Boys, sondern nüchterne, asketische, idealistische, moralisch übermotivierte junge Männer. Ein solcher opfersüchtiger Idealist war auch der knapp 24-jährige Theologiestudent Karl Ludwig Sand, von dem ich eben kurz sprach. Er hielt sein Opfer, den Schriftsteller und Publizisten August von Kotzebue, für einen Verderber der Jugend, einen Feind der deutschen Einheit, einen Verräter des Vaterlandes. Als Karl Ludwig Sand am 21. März 1819 August von Kotzebue durch 3 Dolchstiche getötet hatte, versuchte er anschließend, sich selbst ein Messer ins Herz zu stechen. Das misslang und ebenso verfehlte er seine Absicht, das Manifest, das seine Tat erklären und rechtfertigen sollte, nach Art Martin Luthers an die Tür der Mannheimer Jesuitenkirche zu heften. In seinem Manifest betonte Sand noch einmal, dass er eigentlich nicht zum Mord geschaffen sei, dass seine Tat nicht aus seinem Wesen, sondern aus seinem Glauben käme, Deutschland zu retten und die Jugend zur Befreiung aufzurufen. Auch das Tagebuch, das Sand hinterließ, dokumentiert auf eindrucksvolle Weise den intellektuellen und moralischen Prozess, der dann zu dieser Mordtat führte. Die religiöse Einstellung war nun keineswegs der Grund dieser Tat. Niemand rechnete damals dem Protestantismus oder gar Martin Luther den Hass gegen Schriftsteller zu. Im Anschluss an das Attentat jedoch verboten die Machthaber im damaligen Deutschen Bund, die Burschenschaften, die politischen Vereinigungen der jungen patriotischen Studenten, die sie als konspirative Bewegung hinter der Tat vermuteten. Außerdem unterzog man die damalige Presse einer strengen Zensur. Aber weder die Presse noch die Burschenschaften waren der Grund der Tat, die Sand begangen hat. Ich habe dieses Beispiel aus einer weiter zurückliegenden Epoche gewählt, weil sie einige Parallelen zu der grauenhaften Mordtat an Theo van Gogh am 2. November 2004 aufweist, die ein junger Mann namens Mohamed Bouyeri begangen hat. Auch hier eine Gewalttat gegenüber einem Mann der medialen Öffentlichkeit, mit dem sich auch ein paar Aufregungen verbanden. Aber auch hier eine Tat, die ihre Motive in einem umfangreichen Manifest ausspricht. Auch hier ein jugendlicher Täter, der eigentlich mit seinem Tod rechnete und später keine Reue zeigte. Auch hier ein Täter mit stark religiösen Gründen. Bouyeris Ziel war auch eigentlich gar nicht Theo van Gogh. Es gehört, wie bei der Ermordung der Kaiserin Elisabeth, zu den Umständen solcher Taten, dass sie mehr oder minder zufällig eine symbolische Figur treffen. Der Brief, den der Täter dem Opfer in einer ebenso brutalen wie bedeutungsvollen Geste an den Körper heftete, war bekanntlich an die Politikerin Ayaan Hirsi Ali gerichtet, die in diesem Brief auf die höflichste Art angeredet wird, um sie in der Folge mit harten, aber keineswegs unflätigen Worten anzugreifen. Der Brief ist zugleich das Dokument einer wahnhaften Sicht der politischen Verhältnisse in Holland, und er ist in jenem endzeitlichen Ton gehalten, den die Paranoia auch liebt. Der Täter ist davon überzeugt, dass die niederländische Politik dominiert wird von vielen Juden, die ein Produkt des Talmuds sind. Die Gefahren, die die Talmudlehre für die Nichtjuden bedeutet, unterstreicht der Täter wie ein theologischer Gelehrter mit unzähligen Zitaten. Wie in vielen Schriften, die abendländische Überlieferung kennt, werden auch hier alle Übel der Welt den Juden zugeschrieben. Die Juden wirkten in der Unsichtbarkeit der Gesellschaft, die Juden beherrschten die niederländische Politik, die Juden sind die Ursache der Feindschaft gegen die Muslime. Für die Tat entscheidend aber ist die ungeheure Überzeugung, die aus dieser Mordtat spricht und die Mohamed Bouyeri dazu veranlasst, mit der Adressatin eine Wette einzugehen. Bei dieser Wette geht es um die Frage, welcher Glaube der stärkere, um nicht zu sagen der wahrere ist. Welcher Glaube, so könnte man sagen, ist tiefer in einem Grund verwurzelt? Und dazu fragt der Täter, wer von Ihnen beiden, Sie, Ayaan Hirsi Ali, oder er, Mohamed Bouyeri, bereit wäre, den Tod für die eigene Überzeugung in Kauf zu nehmen. Diese Wette auf Gott und auf die Überzeugung ist aber eine rein abendländische Idee. Sie stammt von Blaise Pascal. Und der Philosoph Immanuel Kant, den wir jetzt schon kennen, hat dann Ende des 18. Jahrhunderts den Vorschlag gemacht, die Leute sollten im politischen Streit sagen, wie viel sie auf die Richtigkeit ihrer Überzeugung wetten würden. 100 Taler, 1000 Taler, 1 Million oder vielleicht ihr Leben. Exakt diese Wette, den Vorschlag Pascals und Kants, unterbreitet hier der junge Mann kurz vor seiner Mordtat, bei der er selber zu sterben hoffte, seiner Gegnerin. Die Sprache seines Briefes, das Gedicht, das er bei der Tat bei sich trug, aber auch seine Auftritte vor Gericht, zeigten Mohammed Bouyeri weder als Verrückten noch als Muslim, der einfach die Worte fremder Geistlicher wiederkäute, sondern als ein Kind der niederländischen und europäischen Kultur. Freilich einer Kultur, der er den Rücken zukehrte, weil ihn seine Paranoia gelehrt hatte, alle Zeichen aus der niederländischen Politik, die auf eine Feindschaft gegen den Islam hindeuteten, als Botschaften aufzunehmen, die an ihn persönlich gerichtet waren. Und wie reagierten die niederländische Öffentlichkeit und Bevölkerung? In ihrem begreiflichen Entsetzen über diese Mordtat rechneten sie die Tat nicht diesem einzelnen, unglücklichen, verwirrten, todessüchtigen Mann zu, sondern seiner Gemeinschaft der muslimischen Welt. Die schockierten Niederländer taten im Zeichen der paranoischen Interpretation auch nichts anderes als der Attentäter. Sie sahen nicht, sie wollten nicht sehen oder konnten in ihrer Erregung nicht sehen, dass hier ein junger Mann in der modernen, für Einwanderer Kinder eben gewiss auch unbequemen Wirklichkeit nicht zurechtkam und den wahnhaften Grund dieses persönlichen und allgemeinen Unglücks der jüdischen Konspiration zurechnete und sein Exempel an einer Person statuierte, die auf irgendeine zufällige Weise mit dieser konspirativen politischen Welt zu tun hatte. Man wollte gerne glauben, dass die gesamte Freiheit, die Offenheit und Kultur der Niederlande mit einem Schlage beseitigt worden seien. Es ist ein Beispiel für eine kollektive, von der Politik geförderte Reaktion, wie sie in jedem europäischen Land erwartet werden kann. Ich komme dann doch jetzt zum Schluss. Ein Zugang zu solchen schwer begreiflichen Gewalttaten lässt sich nur gewinnen, wenn sie selbst als eine Nachricht aufgefasst werden. Eine solche Tat soll eine blutige Spur durch die Nachrichten ziehen, einen Namen, ein Bild auf die Bildschirme der ganzen Welt schicken. Der Attentäter drängt sich so schmerzhaft und nachhaltig dem Gedächtnis unserer zivilen Welt auf, weil er in die Sphäre der Sichtbarkeit der Bilder und Aufmerksamkeiten selbst eintreten will. Die Tat reißt die Mauern nieder, die den Täter von den Blicken seiner Umgebung trennen. Natürlich ist das pathologisch. Die alle Blicke anziehende Gewalttat bildet aber das Korrelat des Privilegs, das Gewaltnachrichten in unserer aller Aufmerksamkeit genießen. Wenn sich bei Attentaten und Schulmassakern in aller Welt auch stets herausstellt, dass es depressive, verzweifelte, in Einsamkeit versteinerte junge Menschen waren, dann bleibt als offene Frage, warum sich dieser Wahnsinn und dieses Unglück ausgerechnet einer solchen monotonen, furchtbaren Sprache bedienen, um der Welt ein Zeugnis von sich zu hinterlassen. Die Frage führt zu der Einsicht, dass es eine Beunruhigung durch die hypermoderne Welt ist, die unserer aller beunruhigen ist, die aber in den allermeisten Menschen still und passiv bleibt. Statt zu Serienmördern zu werden, lassen wir uns von Filmen, Fernsehserien, Popsongs, Romanen und Bildern, die diese Taten begleiten, faszinieren. Wenn man diese schwer begreiflichen Attentate im Spiegel unserer eigenen Unruhe und Grundlosigkeit betrachtet, dann wird erneut erkennbar, dass sich hier Verrückte und Ohnmächtige jene unzugängliche Gewalt anmaßen, die eine religiöse Tradition Gott allein reserviert hat, über Tod und Leben zu entscheiden. Im Delirium der Tat schwingt sich der Mörder eben in diese Position empor, um dann gleich wieder zu verschwinden. Gott ist ja der letzte Name, der die Grundlosigkeit unserer eigenen Welt versiegelt. Wir müssen uns aber an solche Taten gewöhnen. Und dabei müssen wir uns eingestehen, dass die Bilder von blutigen Attentaten mit zahlreichen Opfern in Pakistan oder in Afghanistan längst nicht mehr das gleiche Entsetzen hervorrufen wie die Taten einzelner junger Männer in unserer eigenen Umgebung. Es ist die Häufigkeit und die Nähe solcher Ereignisse, die unsere Reaktionen und Affekte bestimmen. Wir blicken also in die gleiche Leere, wenn wir unser Seelenleben befragen, warum uns die Gewaltbilder mal interessieren, dann aber wieder gleichgültig lassen. Und wenn wir in die Seele der Täter blicken, die uns mit ihren blutigen Showdowns dann eben doch das Entsetzen und Wut abverlangen. Die moderne Welt muss mit diesen Taten rechnen, denn sie kann nicht alle Zufälle, die einem Attentäter die Waffe in die Hand drückt, ausradieren. Das gilt zumal für terroristische Akte, deren Urheber sich anmaßen, für den Frieden, das heißt ja Islam, zu streiten. Die Paranoia der Politik setzt sich aber darin fort, dass immer wieder neue Maßnahmen oder Gesetze angekündigt oder gar ausgeführt werden, um solche Taten künftig zu verhindern. Wir haben aber lernen müssen, dass Unfälle zur technischen Welt gehören. Staat, Politik und Gesellschaft müssen leider auch mit dem Risiko der paranoischen Gewalt leben. Sie selbst sollten allerdings die Kraft aufbringen, sich vom Wahn der Macht freizuhalten. Die Paranoia der Macht und die Paranoia der Ohnmacht sind nämlich Spiegelbilder. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Ein Jahrhundert schlagen. Zunächst einmal der anarchistische Attentäter zur Jahrhundertwende um 1900, wie er uns in der Person des Lucchini entgegentritt, der zunächst ja den König Umberto ermorden wollte, den es meines Erinnerns dann 2 Jahre später ja doch erwischt hat. Da gibt es eine Erzählung von Köhlmeier über den Attentäter, der den König Umberto ermordet hat. Und der anarchistische Attentäter zielt ganz konkret auf eine Person ab, auf einen Machtträger oder auf ein Symbol der Macht. Der Selbstmordattentäter hingegen geht in Tel Aviv in eine Diskothek und versucht dort möglichst viele junge Jüdinnen und Juden umzubringen oder, wie vor 2 Tagen, möglichst viele Polizeischüler in Pakistan. Jetzt ist das schon, meine ich, etwas, was man vergleichen kann und wo man sich fragen kann, ist es zu einer absoluten Verluderung der Sitten bei den Attentätern gekommen, indem sie nicht mehr sich die Mühe machen, dem Bösen einen Namen und ein Gesicht zu geben, sondern das Böse ist einfach in einem paranoiden Rundumschlag eine unendlich undifferenzierte Gruppe geworden. Ich bringe möglichst viele jüdische Jugendliche um, das reicht mir. Es mag auch einen technologischen Grund geben, nämlich dass es noch viel schwerer geworden ist, an die Promis sozusagen der Macht heranzukommen. Und daher begnüge ich mich damit, einfach irgendwen umzubringen, den ich der Gegenseite zuordne. Ich würde schon sagen jetzt, und das ist jetzt ein moralisierendes Argument, es ist eine andere Qualität der Abscheulichkeit, die der Selbstmordattentäter darstellt.
Ja, wenn man von diesen schrecklichen Wirkungen ausgeht, dann gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das, was nun eben in meinen Augen dann doch einen Zusammenhang herstellt, nicht im moralischen Sinne. Mhm. Denn wir sind eben mit den moralischen Fragen gegenüber solchen Taten eben auf dem Irrwege. Mhm. Das, was sie verbindet miteinander, ist der, man könnte sagen, der expressive Ausdruck von Ohnmacht. Es sind Ohnmächtige, ja. Die dort handeln und die den Ernst ihrer Handlung eben dadurch unterstreichen, dass sie sich selber mitopfern. Ja, es ist in ihren Augen jedenfalls ein Opfer, für das auch zu sehen, oder eben die Opfer, das auch zu sehen, ist begreiflicherweise eine andere Frage. Aber dadurch bekommt er eine solche, oder sagen wir, verliert eine solche Tat eben einen Teil ihrer Heimtücke aus der Sicht desjenigen, der sich opfert. Diejenigen, die diese Taten anleiten und inszenieren, also eben junge Leute dazu bringen, die sind natürlich anders zu beurteilen. Sie sind aus politischer Sicht, eben auch aus meiner politischen Sicht natürlich, absolut zu verurteilen. Es ist eine abscheuliche, feige, hinterhältige und widerwärtige Politik.
Mhm. Sie sprachen das Selbstopfer an, das der Attentäter bringt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Aber als das Ganze begonnen hat, besonders stark habe ich es mit den palästinensischen Selbstmordattentätern in Erinnerung, da war das schon so, als es die ersten Fälle gegeben hat, dass einen irgendwie nicht nur ein tiefes Erschrecken, sondern auch eine Art von Schauer, respektvollem Schauer, dass jemand sein Leben opfert in diesem Kampf und also mittlerweile ist das Ganze inflationär geworden. Und wenn ich höre, dass es wieder passiert ist und dass wieder einer sich mit einem Gürtel rundherum, dann ist das Einzige, was mir einfällt, Trottel. Mir fällt nichts anderes mehr ein als Trottel. Das heißt, die Inflation hat uns diesen Schauer genommen, den wir am Anfang hatten und der wahrscheinlich schon ein völlig verfehltes Gefühl war. Ich kann mich erinnern an einen Beitrag damals in der Frühphase, den der Thomas Friedman in der New York Times geschrieben hat, wo er geschrieben hat, das sind diese Viva la Muerte-Typen, die wir aus dem Spanischen Bürgerkrieg kennen. Und es ist völlig falsch, das ist ein neuer Typus, man kann den Faschismus nicht vergleichen. Aber es ist völlig falsch, das zu heroisieren. Unsere Zivilisation muss alles tun, um sich gegen die zu wehren. Und es ist kein erschreckender Schauder angebracht. Hat mich damals sehr beeindruckt, weil ich aber genau dieses Gefühl gehabt hatte, hat mich der Beitrag von Friedman auch so zum Nachdenken gebracht und habe ich in mir gemerkt, obwohl er bestimmt 10 Jahre her ist. Aber mittlerweile hat, Sie schreiben das ja auch in Ihrem Buch, das unglaublich spannend zu lesen ist, die Zahl das Ganze erledigt. Das heißt, es funktioniert medial nicht mehr. Das ist, glaube ich, schon ein springender Punkt.
Ja. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht. Also ich habe dieses Erschauern geteilt. Auch die Nachrichten etwa, dass es junge Frauen gewesen sind, die sich eben in einem Sprengstoffgürtel eben in die Menge begeben haben. Und ich sage aber nach wie vor, es ist, glaube ich, doch zur Beurteilung wichtig, dass es eben doch nicht in erster Linie Trottel sind. Ja, ich meine, in Afghanistan ist jetzt sagen wir, das eine Kampfweise geworden, die gleichsam veralltäglicht worden ist. Und man weiß, dass in bei den Taliban ebenso auch in Tschetschenien junge Leute eben auch zu solchen Taten gezwungen, gedrängt, unter Druck gesetzt, dann auch wieder prämiert werden. Also dass andere Motive hineinspielen. Aber in dieser Geschichte der palästinensischen Selbstmordattentate gibt es eben auch eine große Zahl von Dokumenten, in denen sichtbar wird, dass es eben keine Deppen waren, sondern dass es eben junge, sehr gebildete, gut ausgebildete Menschen waren, die eben aus diesem Gefühl der tiefen Demütigung, Erniedrigung heraus eben gehandelt haben. So, man vielleicht soll man tatsächlich auch vorsichtig sein, das zu heroisieren. Aber ich glaube, Friedmans Warnung ist eben auch eine Art von Erschrecken gegenüber der Tatsache, dass es eben das noch gibt, was jetzt mit einem Wort, glaube ich, von Herfried Münkler heroische Gesellschaften sind. Wir westliche Gesellschaften sind eben keine heroische Gesellschaft mehr, sondern auf Sicherheit, auf Gesundheit, auf langes Leben hin ausgelegt und ausgerichtet und möchten keine Risiken eingehen und stehen dann eben doch im Anblick solcher Gesellschaften, die das noch tun, vor dem Bild, man könnte sagen, unserer heroischen Frühzeit des 18. oder des 19. Jahrhunderts, als eben noch Befreiungskriege geführt wurden und dergleichen, als eben auch die westlichen Gesellschaften noch heroische Gesellschaften waren, weil sie eben noch sich eingesetzt haben, ihr Leben eingesetzt, ihre Freiheit eingesetzt haben für große idealistische Ziele, Freiheit, Demokratie, Emanzipation und dergleichen.
Ein Einwand zur heroischen Gesellschaft, mir fällt jetzt der Name nicht ein, der Professor in Bremen, der sich speziell mit bevölkerungspolitischen Fragen befasst, wird mir einfallen dann, Soziologe. Der sagt, es hängt natürlich ganz klar damit zusammen, wie viele Kinder respektive wie viele Söhne eine Gesellschaft kriegt. Wenn Gesellschaften so unendlich viele überzählige Söhne haben, dann kann man sie auch leichter opfern und sie haben auch sonst keine Funktion in der Gesellschaft. Man hat keinen Job für sie, man hat keine Zukunft für sie. Wenn sie Märtyrer werden, dann haben sie und eine Sinnfindung. Und da ist, das klingt jetzt entsetzlich zynisch, aber de facto ist es eine Analyse, die natürlich sehr viel sagt. Eine Gesellschaft, die nur mehr 1,7 Kinder hat, die schaut auf ihre Kinder und daher wollen in dieser Gesellschaft die jungen Menschen weder fürs Vaterland noch sonst für irgendwelche Ideale sterben, weil sie auch schon in dieser Gesellschaft so erzogen werden, weil sie so kostbar sind, während in einer Gesellschaft, wo 7, 8 Kinder noch immer vielleicht nicht die Norm, aber auch absolut nicht ungewöhnlich sind. Das ist jetzt sehr desheroisierend.
Also sehr soziologisch.
Ja, ja. Genau.
Aber ich denke,
das sind überschüssige Söhne. So definiert es der Professor. Bitte?
Heinzel.
Ja. Heinzel, genau, danke. Wollte ich sagen.
Aus einer bevölkerungspolitischen Bilanz heraus kann man das natürlich sagen. Nur ja, schaut man sich den Einzelnen an, der nun handelt, der sagt sich vielleicht, na gut, ich kann mich opfern, weil es genügend Brüder und Schwestern gibt, die für meine Eltern sorgen. Dennoch bleibt es eine Tat, die nicht dadurch erleichtert oder entlastet ist, also das, sagen wir, das Opfer, das ist ja auch eine Ökonomie. Mehr habe ich ja gar nicht als mein Leben. Ja, ich kann mehr nicht geben für irgendeine Sache. Und dass ich die leichter gebe, weil ich mehrere Geschwister habe, das ist mir nicht plausibel. Also ich entscheide mich dafür aus Gründen, die müssen schon sehr stark und sehr idealistisch sein. Und sie kommen eben nicht aus einer Umgebung, in der natürlich Wohlfahrt, Gesundheit, langes Leben und damit eben auch kleine Kinderzahlen angesagt sind, sondern kommt eben aus einer anderen Situation, politischen, sozialen Situation, die halt durch Armut, Erniedrigung, politische Ohnmacht und ähnliche Dinge bestimmt ist. Mhm. Und ja, also diesen, wie soll ich sagen, diesen Idealismus lasse ich mir nicht ausreden, ohne dass das jetzt eine politische Präferenz wäre für ja, die Parteien oder die Gruppierung oder sagen wir, eben die extremistischen Bewegungen, die entsprechenden Druck ausüben.
Nein, es stimmt schon, wenn ich sage, meine Reaktion ist nur mehr Trottel, dann ist das natürlich eine Abwehrreaktion. Aber ich will auch nicht mehr, nachdem ich diesen Schauder gespürt habe und ihn nicht mehr will, ich will auch nicht mehr darauf eingehen. Das sind Nachahmungstäter, hundertfache Nachahmungstäter. Und da meine ich, ist es mittlerweile legitim geworden, sich auch nicht mehr weiter darauf einlassen zu wollen, zumal die Theorien, ja, Sie haben ja auch darauf hingewiesen, falsch waren. Die Theorien, auch was, schon was die Palästinenser betrifft, das ist diese völlig entrechtete Schicht aus den Flüchtlingscamps, die keine Zukunft haben, die kein Leben haben und die sehr leicht zu gewinnen sind. Und dann hat sich zum Beispiel bei den Twin Towers herausgestellt, das ist saudi-arabische Mittelschicht gewesen. Das waren privilegierte Söhne wie der Mohammed Atta, der in Deutschland studiert hat. Das heißt, diese Theorie der Selbstmordattentäter und gerade im prominentesten Fall, nämlich das World Trade Center, dass das die hoffnungslose Unterschicht ist, die kein Leben vor sich hat, das hat ja ganz offensichtlich auch als Theorie nicht gestimmt.
Ja. Das ist der Grund, warum ich sie auch eben sagen, in eine Perspektive mit anderen Attentätern und Attentätern der westlichen Welt bringe. Das ist nach wie vor das Erstaunliche, aber eben auch Beunruhigende, und sagen wir für unsere soziologische Sicht auf die Dinge auch rätselhafte, dass es eben ideelle Motive gibt für solche Taten und dass solche Handlungsweisen jenseits von ökonomischen Kalkülen stehen.
Ich will noch auf einen anderen Aspekt kommen. Wenn Sie dann ins Gespräch einsteigen wollen, sind Sie herzlich eingeladen. Der Mord an Theo van Gogh und das, damit wir jetzt auf die Gegenseite kommen, das Verhalten der niederländischen Gesellschaft. Ich kann mich erinnern, eine über den Attentäter gelesen zu haben, der kommt aus dem Maghreb, ich glaube aus Marokko und so weiter.
Familie, ja.
Und der war Sozialarbeiter. Der hatte mit jungen Arabern zu tun, denen er den Weg in die niederländische Gesellschaft erleichtert hat. Und war als solcher, so las ich es, hilfreich und effektiv. Das heißt, das war ein in die niederländische Gesellschaft höchst erfolgreich integrierter junger Araber. Also ein Modell, ein Traumfall sozusagen. Und dann ist der binnen weniger Wochen oder maximal weniger Monate vollständig gekippt zu dem, der das gemacht hat und dann dem toten Theo van Gogh noch das Messer reingerannt hat mit dem Zettel drauf. Und ich glaube, das Erschrecken und diese, diese unzulässige, letztlich natürlich unzulässige Pauschalisierung und Generalisierung der niederländischen Gesellschaft hing schon auch damit zusammen, dass sie gesagt haben, wem können wir denn sozusagen noch trauen von denen, wenn ein so modellhaft integrierter junger Araber in unserer Gesellschaft, der den anderen hilft, in unsere Gesellschaft hineinzufinden, dann so schnell kippen kann und das macht. Das, glaube ich, war der tiefste Grund für diese paranoide Generalisierung, die niederländische Gesellschaft dann gemacht hat.
Ja, das ist nachzuvollziehen und zu verstehen. Allerdings hat die Öffentlichkeit eben auch, oder die kritische Öffentlichkeit, den Fehler begangen, all die Informationen, die gegen diese sehr schnell entwickelte Theorie, dass eben Bouyeri eben auch mit Al-Qaida zusammenhinge und dergleichen, also dass die Vorstellung einer großen Konspiration, die eben aus dem Nahen Osten in die Niederlande hineinreichte, dass diese Informationen nicht stimmten und dass sie eben auch aufgenommen und wiedergegeben wurden. Also all das, was das entkräftete. Das ist nicht durchgedrungen und dieses Gefühl in den Niederlanden besteht nach wie vor. Also ich habe einen ähnlichen Vortrag eben auch auf Einladung des Goethe-Instituts in Amsterdam gehalten und mit sehr gebildeten, intelligenten, aufgeschlossenen Leuten darüber diskutiert. Die waren nicht davon abzubringen, dass sozusagen diese Bouyeri-Tat eben nicht die Tat eines Einzelnen gewesen ist. Die ganze Empirie sagt uns eben, dass es meistens Einzeltäter sind, die zu solchen Aktionen schreiten. Ließen sich nicht davon abbringen und brachten alle möglichen Hinweise darauf, dass eben ein solcher konspirativer Hintergrund auch bestünde. Ja, das ist das, sagen wir, da stößt man eben auf eine bestimmte Lage, Stimmung oder eben auch auf einen öffentlichen Diskurs. Wäre er nun eben nicht Muslim und Araber, der eben auch ein Niederländer arabischer Herkunft, der diese muslimische Herkunft ja eben auch betont hat gewesen, sondern wäre er ein spanischer Student gewesen, hätte man ja nicht auch sofort eine Theorie, dass eben sozusagen eine spanische Konspiration in den Vereinigten Niederlanden stattfinde, entwickelt. Sondern es ist eben eine spezifische Bereitschaft, eben diese muslimische Gefahr als eine konspirative Gefahr zu sehen und zu lesen und lässt sich eben auch von den Informationen, die das entkräften oder gar das Gegenteil besagen, lässt man sich eben nicht überzeugen.
Es gibt auch eine Sehnsucht nach Verschwörungen oder jedenfalls Verschwörungstheorien. Geht, glaube ich, mit dem parallel, was Sie gesagt haben, die Welt ist immer durchschaubarer geworden. Und je durchschaubarer sie wird, desto mehr gibt es gleichzeitig den, wenn man so will, paranoiden Verdacht, da muss doch noch was dahinter sein. Das gibt's doch nicht, da muss was dahinter sein. Und das äußert sich, Sie bringen im Buch die Loose Change, glaube ich, dieser Film geheißen, über die World Trade Center, also die Verschwörungstheorien, die sind ja blitzschnell aus dem Boden geschossen, dass es der Mossad war, dass es, was man daran erkannt hat, dass angeblich kein einziger Jude getötet worden sei, weil alle Juden vorher gewarnt worden seien, sie sollen am 11. September nicht ins Büro gehen, wenn sie das in den Türmen hatten, oder dass es der amerikanische Geheimdienst selber gewesen sei, weiß ich nicht mehr, ob FBI oder CIA, FBI wahrscheinlich, um einen Anlass zu haben, gegen Afghanistan vorzugehen und so weiter und so fort. Also da gibt es ja beim Kennedy-Mord natürlich dasselbe, da gibt es ja eine Sehnsucht, eine noch größere Verschwörung dahinter zu sehen, immer.
Ja, und das Interessante ist, dass es eben nicht Dummheit ist, sondern dass es eben extrem intelligente Leute sind, die eben auch einen ungeheuren Aufwand betreiben, um diesem Verdacht eben Rückhalt zu geben. Ja, dieser Film, Loose Change, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, er ist im Internet einfach zu finden, herunterzuladen. Dort werden so viele Details zusammengetragen, aufeinander bezogen, dass es eben in diesem World Trade Center, als die Türme zusammenstürzen, eben an allen möglichen Stellen Explosionen gegeben habe. Also, dass dort eben Sprengstoff bereitgestellt worden ist, um dann, nachdem es gelungen war, diese Flugzeuge dort hineinzuleiten, dass eben dieses ganze System zusammenstürzte. Mit ungeheurem Scharfsinn, das sind sehr intelligente Leute, die Konspirationalisten sind eben nicht blöd und das ist eigentlich das Traurige daran.
Wer von Ihnen will einsteigen? Ich glaube, es hängt aber auch noch mit etwas zusammen. Es ist die Behörde, die Polizei, in dem Fall die ermittelnde Polizei bei solchen Ereignissen, um einen Thomas Bernhard-Ausdruck zu verwenden, naturgemäß überfordert. Das heißt, es passieren, beim Kennedy-Mord hat es die groteskesten Fehler gegeben. Bei den Ermittlungen zum World Trade Center sicherlich auch. Bei solchen, wenn man so will, Großereignissen, gibt es dann auch immer einfach eine überforderte Polizei. Und das nährt natürlich wiederum gleichzeitig die Verschwörungstheorie. Und der Warren Report zum Beispiel zum Kennedy-Mord, der war ja wirklich nicht so besonders einleuchtend und glaubwürdig und war aber die offizielle Stellungnahme der USA dazu.
Naja, es hat ja in der Folge noch zwei weitere Kommissionen gegeben, die dann erstmal wieder die Alleintäter-Theorie abgeräumt hat, um sie dann hinterher wieder in Kraft zu setzen. Aber das hat sich ja verselbstständigt und ich weiß, es gibt in den Vereinigten Staaten gibt es bestimmt ein paar hundert Leute, die sich einzig und allein mit diesem Attentat auf Kennedy befassen. Und man weiß es ja alle, jetzt 2013 ist also dieses Ereignis 50 Jahre her. Ich wette darauf, dass im Jahr 2013 noch einmal aus irgendeinem Winkel Amerikas ein alter, zahnloser Zeuge auftaucht, der behauptet, er habe doch noch etwas gesehen, er habe eben hinter diesem Zaun der Elm Street doch einen Schatten gesehen. Er hätte das nur nie sagen wollen, aber jetzt sei ihm das eingefallen. Diese Leute tauchen eben immer dann wieder auf, wenn es ein Jubiläum gibt, dann wird wieder ein Dokumentationsfilm gedreht, der geht ja eben auch durch unsere Sender und das hört nicht auf.
Haben Sie sich jetzt, bleiben wir ganz kurz beim Kennedy, haben Sie sich in dem Zusammenhang eigentlich für diese Abläufe und für das Zweifelhafte daran interessiert? Die eine Theorie, dass der Schuss da vom Grashügel gekommen sei, geht ja ganz wesentlich aus dem Zurückreißen des Kennedy-Körpers zurück. Zuerst kommt der Schuss von hinten in den Nacken und dann reißt den Körper so zurück und das ist die Theorie, das sei ein Schuss von vorn gewesen und dann, glaube ich, noch ein dritter Schuss, der wieder von hinten gekommen ist. Und es sei außerdem am Schädel manipuliert worden und bei den Röntgenaufnahmen sehe man ganz deutlich, dass hier das damals noch nicht digital, dass hier eine riesige Austrittswunde im Foto entfernt worden sei, weil da, wo retuschiert worden ist, da sei das Licht, der Lichtschein wesentlich stärker drauf, als die Lichtdifferenzen auf einem Röntgenbild an sich sind. Und da sieht man, dass eine riesige Austrittswunde im Hinterkopf wegretuschiert worden sei. Also so in die Richtung gehen die Theorien.
Ja, natürlich habe ich mich mit all diesen Theorien auseinandergesetzt und habe von diesen etwa 1000 Büchern, die dazu erschienen sind, sechs oder sieben gelesen und mich auch so weit es möglich ist kundig gemacht. Den Warren Report habe ich aber zum allergrößten Teil gelesen. Der wird heftig kritisiert. Trotzdem, immerhin, es sind eben 16 Bände, in denen also Material zusammengetragen worden ist. Das ist ja nicht wenig für ein Ereignis. Es sind alle Personen, die sich dort an der Elm Street befunden haben, alle sind vorgeladen worden und alle haben Aussagen hinterlassen. Alle haben natürlich auch irgendeine Theorie gehabt, dass vorne oder wo auch hier der Schuss gekommen ist. Alle Fotos, die in diesem Zusammenhang entstanden sind, alle kleinen Amateurfilme, die es gibt ja insgesamt drei, nicht nur diesen von Zapruder, sondern eben auch einen Film von einem Mann, der Orville Nix heißt, und dann eben noch so ein anderes kleines Fragment. Diese Filme sind in ihre Frames zerlegt worden. Man könnte sagen, jedes Pixelchen ist untersucht und befragt und verhört worden. Also der Aufwand, der kriminalistische Aufwand diesem Material gegenüber ist gigantisch, schon in dem Warren Report. Aber natürlich, man kann ja eben nicht das Gesamte, man kann eben nicht jedes Atom verhören und seine Aussagen protokollieren. Es bleibt immer irgendein winziger Rest übrig, der Erkenntnis oder der Fahndung selber entgeht. Wir sind ja eben auch, und das führt nochmals zu diesem Thema der Paranoia zurück, wir sind ja eben nicht nur neugierige Fernsehseher, um schreckliche Ereignisse uns anzuschauen, sondern wir sind ja eben auch Fernsehseher, die Kriminalfilme lieben. Und der Kriminalfilm ist, man könnte sagen, das paranoische Genre schlechthin, weil nämlich alle diese Filme nur funktionieren, und genauso die Kriminalromane, nur funktionieren, dass die Handlung so läuft, dass das Ereignis vollständig aufgeklärt wird. Ja, die vollständige Aufklärung und meistens eben auch durch den Auftritt eines entweder bärbeißigen oder sonst wie smarten oder merkwürdigen. Also es sind immer Typen, die aber gleichsam aus dieser Wirrnis der Daten heraus die Lösung finden. Das ist der Sherlock Holmes-Typ. Und Sherlock Holmes ist nichts als ein ewig erfolgreicher Paranoiker. Ja, er sieht Dinge, die alle anderen nicht sehen. Ja, Watson, dieser Depp, sieht diese Dinge und er allein schafft es eben, die richtigen Zusammenhänge herzustellen und sozusagen das Rätsel zu lösen. Und von diesem Rätsellöser träumen wir, ja, dass er auch unsere Realität, auch unsere Kriminalfälle, unsere Komplotte, unsere Intrigen, mit denen wir natürlich zu tun haben, lösen und dass keine Reste bleiben. Aber es bleiben Reste, es bleiben immer Reste und die Paranoia, die stürzt sich auf die Reste.
Warum definieren Sie den Kommissar oder Sherlock Holmes als Paranoiker? Der Paranoiker stellt Zusammenhänge her, sehr scharfsinnig, die aber de facto keine sind, sondern die nebeneinander stehen in der Kontingenz. Der Kommissar aber, der den Fall löst, verknüpft Fäden, an die wir als Leser oder als Zuschauer alle nicht gedacht haben, in einer scheinparanoiden Weise, de facto aber stellt sich am Ende heraus, er hat recht gehabt. Also insofern mag sein, dass er sozusagen irgendwie strukturell ein Paranoiker sein muss, damit er diese entfernten Enden miteinander verknüpfen kann. De facto stellt sich am Ende aber heraus, beim Kommissar oder bei Sherlock Holmes, dass er kein Paranoiker war, sondern die Trümmer haben wirklich zusammengepasst.
Nein, also die Entscheidung ist ja nicht der Erfolg, ob ich Paranoiker bin oder nicht. Es gibt eben auch erfolgreiche Paranoiker. Ich würde sagen, in der Wissenschaft ist die Fähigkeit, Vermutungen anzustellen über Zusammenhänge, die bisher niemand gesehen hat, ja eine fundamentale Voraussetzung überhaupt, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Von daher ist also...
Das würden Sie als paranoid definieren?
Ja, das gehört zur Paranoia. Wenn man sie wertfrei bestimmt, ist sie die Fähigkeit eben aus Zeichen, aus Informationen, für die bislang keine Zusammenhänge erkannt worden sind, die noch nicht hergestellt worden ist, eben einen Zusammenhang zu finden und ihn als Erkenntnis zu präsentieren. Natürlich ist das paranoisch. Deswegen spreche ich ja eben auch von der paranoischen Vernunft nicht als einer immer scheiternden und nur eben daneben liegenden, sondern eben sozusagen als eine Operationsweise, zu der eben ein hoher Aufwand an Intelligenz gehört. Und ich meine, jeder von uns kennt ja in seiner Umgebung auch Leute, die sehr intelligent sind, aber eben zu bestimmten Dingen eben absolut paranoide Auffassungen haben. Unter großen Mathematikern findet man besonders begabte Paranoiker oder unter Schachgroßmeistern, Bobby Fischer beispielsweise. Dieser Zusammenhang ist ja das noch einmal das...
Gödel war ein legendärer, schwerer Paranoiker.
Ja. Ganz recht. Und nicht weil deswegen kann man nicht sagen, die Leute sind wahnsinnig, sondern sie haben eben eine bestimmte Form des Denkens und des Schließens, die sie eben gegenüber anderen auszeichnet. Aber sie können eben auch extrem falsch liegen damit.
Bitte sehr.
Gilt der Vorwurf der Paranoia auch für die Staatsterroristen, die wir Drohnen mögliche Gegner auslöschen?
Ja, natürlich.
Zum Beispiel Amerikaner, Israelis.
Ja, aber gewiss doch. Das war ja der letzte Satz dieses Vortrags, dass eben die Paranoia der Macht und die Paranoia der Ohnmächtigen, dass sie eben spiegelbildlich sind. Ja, denken Sie an diesen einzigartigen Auftritt des amerikanischen Außenministers 2002 vor der UNO, Colin Powell, der diese Erkenntnisse des amerikanischen Geheimdienstes über die biologischen Waffen in Irak präsentiert hat. Ja, das war, Powell behauptet nach wie vor, dass er davon überzeugt gewesen sei und dass seine Beschämung, mit der er jetzt öffentlich auftritt, scheint doch wirklich glaubhaft zu sein. Aber das war sozusagen eine komplett paranoische Lageanalyse, deren Folge gewesen ist, sowohl eben der Irakkrieg wie eben auch der Afghanistan-Krieg mit einer ungeheuren Zahl von Opfern. Das ist Staatsparanoia.
Also gefühlsmäßig ist mir Ihr Begriff zu weit gefasst. Ich will es jetzt an dem Beispiel erläutern, was ich meine. Also der damalige amerikanische Präsident Bush, den halte ich für schwer paranoid. Abgesehen davon, dass ich ihn, um wieder den Begriff zu verwenden, für einen wirklichen Trottel gehalten habe. Aber den habe ich für schwer paranoid gehalten. Daneben aber würde ich doch sagen, bei Colin Powell, es muss auch die Möglichkeit geben, dass man sagt, jemand ist schwer getäuscht worden und er hat schlicht und einfach jenen Behörden, auf die er sich schließlich verlassen muss, denen hat er geglaubt, und das ist aber noch nicht paranoid, sondern er hat, und darum geniert er sich auch nachher so, der Bush geniert sich ja auch nicht, der ist ja paranoid. Außerdem, wie gesagt, der Trottel. Aber bei Colin Powell, der geniert sich so, weil er getäuscht worden ist und weil er darauf hineingefallen ist. Sie sagen, Sie ordnen das jetzt in den Bereich der Paranoia ein, dann ist aber jeder Irrtum in dem Zusammenhang schon ein paranoider Akt und es muss jemandem auch zugestanden werden. Es darf ihm in der Situation natürlich nicht zugestanden werden, aber es passiert heute. Mhm. Ich sage, ich habe hier hocheffektive Dienste und diese Dienste sind zu diesem Ergebnis gekommen und ich verlasse mich dann drauf. Das ist was anderes für mich als paranoid.
Ja, das ist auch kein persönlicher, keine Diagnose, das kann ich ja gar nicht stellen, sondern eben diese, das war ja nun ein öffentlicher Auftritt vor der ganzen Welt. Es ist, er ist ja nun eben überzeugt gewesen. Und diese tiefe Überzeugung ist eben halt effektiv ein Zug der Paranoia. Ja, es gab keinen Zweifel. Es ist ganz klar, wir sind völlig davon überzeugt. Die Zeichen sind eindeutig. Während die Welt blickte auf diese komischen Satellitenfotos und fragte sich ja, was sollen uns die sagen? Ja, das hat doch niemand ernst genommen zu dem Zeitpunkt, dass diese Bilder wirklich diese Aussagekraft hat, die ihnen zugeschrieben worden ist. Und dennoch hat sich eben eine ganze Administration, und ich glaube eben nicht, dass es eine Intrige war, dass also CIA den Powell oder eben den Bush hat täuschen wollen, sondern das war eben eine gemeinsame Lageanalyse angesichts natürlich dieser ganz hochdramatischen Stimmung in den Vereinigten Staaten nach dem 11. September. Und man war eben tief davon überzeugt. Und das ist der paranoische Zug. Nicht nur die Deutung, sondern dass es keinen Zweifel mehr gibt. Ja, keine Anwandlung, na vielleicht. Und das ist das, was...
Es gibt ein Argument, das für Ihre Definition spricht, dass die sich selber in eine paranoide Wahnsituation als Gruppe da im Weißen Haus und rundherum hineinbegeben haben, nämlich, dass in Europa fast niemand drauf reingefallen ist. Es wurde schlicht und einfach von den Europäern, weder von den Regierungen noch von den normalen Medienkonsumenten, wurde es geglaubt.
Mit Ausnahme Englands. Ja.
Gut, aber England ist ein Sonderfall in dem Fall.
Immer.
Ja. England ist.
Ja. Bitte?
Aber eigentlich schon wie andere Trocken.
Bitte.
Ich glaube, diese Diskussion vereinfacht jetzt schon einiges.
Ja.
Also, ich bin nicht ganz zufrieden mit dieser Diskussion. Sie, Herr Boeno, sagen, dass die islamischen Attentäter Idioten sind. Also das ist einfach eine sehr unterstufige Bewertung dieses Terrors. Also so kann man nicht reden.
Der Selbstmordattentäter.
Wenn Sie jetzt da lamentieren, dass der amerikanische Präsident Bush ein Psychopath oder ein Neurotiker,
ein Paranoiker.
Lieber Herr Hoemer, so können wir keine Diskussion führen. Er ist ein gewählter Präsident. Es ist zwar für Sie, es mag hier bei den Zuschauern sehr opportun sein, dem zuzuklatschen, weil der Bush nun einmal ein schlechtes Image hat, aber in der Diskussion können wir so nicht reden. Das geht wirklich nicht. Und ich glaube auch, wir definieren hier ja nicht die Paranoia. Unlängst war ich bei einer Kunstausstellung hier in Vorarlberg. Da schreibt der Künstler an die Wand, ich weiß nicht, ob jemand gewesen ist hier von den Anwesenden, es war im Rona-Haus, und der bekannte Künstler von Vorarlberg, der Platz, schreibt an die Wand: Von 10 Leuten, denen ich begegne, sind 8 Idioten.
So optimistisch. Ich habe das nicht mitgezählt.
Gut.
Ja, jetzt, ich gehe auch zu dieser Ausstellung. Ich hätte sehr wohl Lust gehabt, mich bei dieser Vernissage als Terrorist, nämlich als verbaler Terrorist. Es gibt ja auch verbalen Terrorismus. Heute kann zum Beispiel, ja nun, wie viele Idioten sind wir jetzt da herinnen? Von 10 sind 8 Idioten. Und wenn Sie jetzt diesen...
Ich kann Ihnen nicht mehr folgen. Ich habe mit der Ausstellung des Herrn Flatsch, mit der Aussage des Herrn Flatsch nicht das Geringste zu tun.
Ja, Sie haben vorher gesagt, ein islamischer Terrorist, sie sind Idioten. Sie sagen das.
Ja, aber es sind ja keine Selbstmordattentäter.
Wir haben 8 Terroristen von 10.
Zwei Punkte. Erstens, ich sagte meine Abwehrhaltung gegenüber Selbstmordattentätern, nachdem mich zunächst dieser Schauder erfasst hatte, von dem auch Herr Schneider gesprochen hat. Meine Abwehrhaltung hat sich mittlerweile völlig verändert gegenüber dem Schauder, den ich vorher hatte.
Ja, das ist Ihre und persönliche Meinung.
Ja, das habe ich gesagt.
Sie wollen es unter den Teppich kehren. Subjektive, ja, aber es ist kein objektiv, kein Diskussionsbeitrag.
Aber persönliche Meinung ist schon, wie wir darauf reagieren, ist schon ein Diskussionsbeitrag. Und wenn Sie sagen, dass wir Paranoia nicht definieren, wir bemühen uns gerade die ganze Zeit, den Begriff zu definieren. Und Manfred Schneider hat einen wesentlich weiteren Paranoia-Begriff, als ich ihn habe. Was aber den amerikanischen Präsidenten betrifft, da sind wir uns einig. Mein Paranoia-Begriff ist wesentlich enger. Bei Colin Powell zum Beispiel habe ich das eindeutig bezweifelt, ob man das unter Paranoia einreihen kann. Schneider sagt, ja, ich bin da skeptisch. Bei Bush hingegen sind wir uns einig, dass der Begriff der Paranoia wohl zutreffend sein könnte. Da folge ich, Herr Schneider.
Ich mache nichts bei zur Diskussion. Schauen Sie, der Hitler, sind wir uns da wenigstens einig, dass das ein Paranoiker war?
Gewiss, ja.
Also, da können wir uns sehr wohl einigen. Er wurde in der Kunstakademie nicht aufgenommen, obwohl er sehr gut gemalt und gezeichnet hat. Ja, ich muss sagen,
gut.
Er hätte in der Kunst arbeiten sehr viele Künstler, machen ihre eigene Paranoia fruchtbar. Das ist der Humus für die Künstler, die Paranoia. Aber solange sie Künstler sind, schaffen sie Werke und da richten sie keinen Schaden an.
Sie wollten.
Ich kann Ihre Vorbehalte sehr gut verstehen. Ich habe auch nicht sagen wollen, dass ich Colin Powell für einen Paranoiker hielte, sondern ich habe nur auf die Frage, gibt es eben auch eine Paranoia, eine staatliche Paranoia, habe ich mit einem Beispiel geantwortet. Und das betrifft eben diesen Auftritt von Colin Powell als Repräsentant der amerikanischen Regierung, die diese Gefahrenanalyse vorgelegt hat, von der sie genauso sagen wie ich, dass damals in Europa kein Mensch dem hat folgen können. Und die Erklärung ist eben natürlich die, dass eben in einem hohen Maße erregte und besorgte amerikanische Regierung überreagiert hat, wahrscheinlich auch diesen Plan im Irak einzumarschieren auch schon längst gehabt hat und dadurch verblendet gewesen ist und daher wahrscheinlich eben überzeugt war auch von dem, was dort gesagt worden ist. Das Paranoische noch einmal, das ist jetzt nicht die Art und Weise der Analyse. Ja? Es ist eine Beschreibung einer scharfsinnigen Denkform, die aber eben mit Fehlern operiert. Und einer dieser Fehler, und der zentrale, ist, dass sie mit einer solchen Gewissheit auftritt. Ja, wir alle haben natürlich Überzeugungen und Gewissheiten, lassen uns aber in einer Diskussion durchaus auch eben einmal sagen, naja, schön, man kann es eben auch anders sehen, es gibt eben noch diesen Aspekt und jenen Aspekt. Aber dafür ist eben der Paranoiker unzugänglich. Und das macht ihn eben zu einer so problematischen Figur, wenn er in die Politik einsteigt oder in die Wissenschaft, um das zu sagen. Wenn er eben die Überzeugung hat, dass 8 von 10 Idioten sind, ist das nicht so weiter schädlich. Also als Künstler wird er eben darauf angewiesen sein, dass die 2 eben seine Sachen kaufen. Die Idioten tun es eben wahrscheinlich nicht. Das ist aber eine ganz andere Sphäre. Und weiter gebe ich Ihnen recht, dass natürlich, und das ganze Buch, könnte man sagen, handelt davon, dass das Gefährliche an der Paranoia nicht unbedingt eben diese Messer und Pistolen und Kanonen sind, sondern die Rede oder Diskurs, wie ich sage. Und da setze ich ja eben an, weil das politische System und die öffentliche Debatte ist ja Diskurs. Und dort sind eben Analysen, Interpretationen, das, was unsere alltägliche politische Welt ausmacht. Und an der Stelle gehört eben eine höhere Aufmerksamkeit und dann würde ich eben auch sagen, eine höhere, höhere Offenheit für die Möglichkeit, dass man sich irrt zu dem Spiel, wenn es richtig und zu unserem Wohl gespielt werden soll.
Bevor ich auf diesen allerletzten Punkt komme zum Schluss, noch einmal zu Colin Powell zurück. Könnte man es so definieren, da wir uns ja beide völlig einig sind, dass der Mann nicht in die Kategorie des Paranoikers gehört, dass es so etwas wie einen paranoiden Akt in einem Klima der Paranoia als ein punktuelles oder auf einen knappen Zeitraum, eine knappe Phase beschränktes Ereignis geben kann, was nicht die Person insgesamt charakterisiert, aber er gerät in eine Phase, in der er sich paranoid verhält. Das ist es ja wohl, was Sie bei Colin Powell meinen.
Naja, also es ist war bezogen auf die amerikanische Regierung. Powell hat ja eben für die amerikanische Regierung gesprochen. Aber da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und im ganzen Buch bin ich bemüht, eben diesen Klinikgeruch aus dem Begriff und der Sache der Paranoia herauszuholen, eben auch bestimmte neuropsychologische Theorien, dass die Paranoia eben mit Hirngewebeverlust zusammenhängt, also dass es gewissermaßen eine Art von physiologischem Mangelzustand des Gehirns ist. Also davon halte ich nichts. Aber es ist schon klar, dass jede Person unter bestimmten Bedingungen in einen paranoiden Zustand geraten kann. Ja, eben durch lange Einsamkeit, durch Leute, die eben lange in Isolationshaft gesessen haben, eben mit bestimmten Drohungen zu tun hatten, denen sie unablässig ausgesetzt sind und. Also in jedem Subjekt ist ein solcher paranoider Zustand künstlich herstellbar. Und das heißt ja eben nicht, dass in diesem Moment die Gehirnmasse wegfliegt, sondern das heißt eben, dass gewissermaßen der psychologische und physiologische Ausgleich von Körper und Gehirn nicht funktioniert.
Letzte Frage. Ich zitiere aus dem Schluss des Buches einen Satz, da heißt es, Karl Marx meinte, dass Revolutionen die Lokomotiven der Weltgeschichte sind. Die wahren Triebkräfte sind hingegen genau die Interpretationen, die Marx gemäß der berühmten 11. Feuerbach-These durch Taten ersetzen wollte. Und damit kämen wir am Schluss noch einmal auf die zentrale Rolle der Medien. Wenn es nicht um die Taten geht, wenn das, was die Geschichte vorantreibt, die Interpretation des Gegenwärtigen, des eben Geschehenden ist, dann kommt natürlich gerade den Medien eine überwältigende Funktion, ja, letztlich als Motor der Geschichte zu in dieser Interpretation.
Ja, in zweierlei Hinsicht. Also einmal ist das eben ein warnender Satz, der sich anschließt an ein Kapitel über eine Fülle amerikanischer Bücher, die jetzt davon sprechen, dass es eine Art von muslimischer Weltverschwörung gegen die freie Welt gäbe. Diese Bücher sind sehr erfolgreich, sind auch zum Teil auch intelligent, ja, sind eben nicht blöd, das muss man sagen, und haben eine enorme Wirkung in der amerikanischen Öffentlichkeit. Diese Bücher sind eben einfach Gift. Ja?
Und sie machen Geschichte.
Sie erzeugen eben eine Atmosphäre, in der sich eben kollektive paranoische Einstellungen entwickeln können. Und sie sind eben, noch einmal, es sind eben Interpretationen. Ja? Sie sehen, hier gab es eben einen Muslim, der irgendwie eine Bombe geschmissen hat. Dort gab es einen Hassprediger, der dies und jenes gesagt hat. Dort sehe ich eben muslimische Leute, die das machen, verteilt über den Erdball. Kann sein, das sind verstreute Dinge, aber nein, der Interpret geht hin und stellt einen Zusammenhang her, eine Art von Netzwerk. Das ist die Art der Interpretation, die ich da im Auge habe. Und die natürlich, schauen wir das 20. Jahrhundert zurück, das ist in Europa eine Geschichte, eine schlimme Geschichte von ungeheuren Interpretationen der Weltlage. Ja, dass eben immer wieder zentrale Feinde aufgetreten sind, ja, für Deutschland und Österreich um 1914 ist es die westliche Kultur gewesen, die für sie fremd ist und feindlich. In den 20er Jahren war es überhaupt die Demokratie, die den unseren Ländern fremd und feindlich. Dann war es eben der Marxismus, dann waren es die Juden. Und so gibt es eine Geschichte immer wieder von konspirativen Deutungen kritischer, schwieriger, krisenhafter Weltlagen. Das heißt es eben, die Interpretationen haben Macht in der Geschichte, während sicherlich wir nicht davon absehen können, dass es auch sehr viel Richtiges an der marxischen Analyse gegeben hat.
Das heißt, wenn Ihr Buch den Untertitel hat Kritik der paranoischen Vernunft, dann sehen Sie diese paranoische Vernunft auf beiden Seiten, sowohl auf Seiten der Täter als auch auf Seiten der auf die Täter reagierenden Gesellschaft.
So ist es, ja.
Danke. Ja, bitte.
Was wäre denn die richtige Reaktion? Weil die Paranoia ist an sich eher negativ besetzter Begriff.
Ja.
Kann aber natürlich kann auch positive Wirkungen haben, in dem Sinne, nämlich sehen macht, was andere nicht sind, die Mehrheit nicht sind. Also, Karl Kraus zum Beispiel hat eben deutlich gesehen, was der Erste Weltkrieg gesagt hat, oder hat deutlich gesehen in der dritten Waldbodensnacht, was mit dem Nationalsozialismus auf die Gesellschaft zukommt. Also ist dann die Schwierigkeit, dass man muss differenzieren muss, was wäre eigentlich eine positive Paranoia, also eine sehenmachende, aufklärende. Denn wenn alles in Gelassenheit oder man erklärt sich alles mit Kontingenz, also mit Zufälligkeit oder in, es sind auch quasi an nebenher von Einzelfällen, verliert man natürlich auch die Fähigkeit, Zusammenhänge herzustellen.
Ja, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich bin also auch in meiner Bewunderung für Karl Kraus nicht zu übertreffen. Aber es gab natürlich schon einen Fehler in dieser Krausschen Interpretation, weil für ihn einzig und allein die Presse der Grund des Übels war. Ja, natürlich hat diese Presse eine ungeheure Rolle gespielt, aber er hat nichts anderes mehr sehen wollen und nichts anderes mehr sehen können. Und diese...
Das war die gehobene Presse, bitte? Muss man dazu sagen.
Die gehobene Presse,
natürlich. Nicht der Boulevard, ja. Sondern die neue freie Presse, die ein Weltblatt war.
Ganz recht. Also verstehen Sie, da liegt der Punkt. Natürlich ist also, sagen wir, dieser Einsatz, den er gezeigt hat, und der Scharfsinn, mit dem er diese Dinge analysiert hat, sind unvergleichlich. Und diese Hellsicht von Karl Kraus ist etwas, wofür wir natürlich dankbar sind, als Beispiel für eine Haltung in einer gänzlich feindlichen Umwelt, eben doch langsam die an der eigenen Überzeugung festzuhalten. Aber dass noch einmal die Paranoia eben auch eine große kreative Gabe sein kann, das räume ich ein, und dafür gibt es auch Beispiele. Ein Beispiel, das mir gerade einfällt, erzählt Ruth Klüger von ihrer Mutter. Ja, sie hat sich über diese paranoische Mutter immer beklagt, aber als sie eben in den KZs waren, hat die Mutter die immer nur mit dem Allerschlimmsten gerechnet hat, eben recht gehabt. Ja, und da war diese mütterliche Paranoia, die sonst für sie als Tochter schrecklich war, geradezu sagen wir, die Rettung. Von daher, natürlich ist es kein schlichtes Aburteilen der Paranoia, deren Leistungspotenzial ich sehe. In der Politik, darum geht es ja, in der Politik, da wo es um Macht geht und um die Kommunikation über Politik, muss es eben ein Bewusstsein für Kontingenz geben. Das scheint mir ist ganz zentral, von dem das benötigen wir, um zu überleben. Gleichzeitig ist unsere Umwelt, in der es eben immer Diskussionen gibt und verschiedene Meinungen, ist weitgehend gefeit gegen diese extremen Übel, von denen wir hier erzählt bekommen.
Bitte.
Ich wollte mal kurz zur staatlichen oder zum Platz der wissenschaftlichen kollektiven Paranoia hinterließen. Ihren Begriff der Paranoia und der Konstrukte, die Sie so auch schaffen, Vorväter haben, würde dann aber vermutlich auch die Hinrichtung des Osama Bin Ladens fallen. Das müsste man eigentlich auch sagen.
Ja, davon, das.
Im Rahmen solcher Paranoia.
Ja, natürlich. Was haben die Amerikaner jetzt damit
gemacht?
Bitte?
Ich bin auch dieser Meinung, aber ich glaube, es schließt sich nicht die ganze westliche Welt.
Na, aber ein Großteil, denn wie hat man doch in Europa diesen Triumph der amerikanischen Regierung kommentiert? Doch sehr zurückhaltend und eher skeptisch, um nicht zu sagen zweifelnd. Und davon bin ich überzeugt, diese ungeheuerliche Aufwand und die Jagd auf diesen einen Mann steht in keinem Verhältnis zu dessen tatsächlicher Bedeutung. Genau, eben es ist eine Symbolfigur gewesen, die natürlich auch überhaupt erst zu einer solchen Symbolfigur aufgebaut worden ist in dieser langen Zeit der Jagd und der Vermutungen, was er alles anstellt. Und jetzt ist diese... sind die amerikanischen Geheimdienste in dieser schrecklichen Notlage nachzuweisen, dass dieser Osama Bin Laden nun 1000 üble Dinge geplant hat. Und es kommt nichts dabei raus.
Nur nachdem das so aufgebaut war und sich ja aus der Ära Bush hinaufgeschaukelt hatte, war es letztlich doch wichtig, dass es passiert. Oder? Ich meine, was schlimmer gewesen wäre, ihn zu verhaften und mitzunehmen, das rechtsstaatliche Verfahren, pragmatisch gesehen. Das ist ja wohl evident, weil die amerikanische Gesellschaft sich allen Arten von grauenhaftester Erpressung ausgesetzt hätte, wenn Osama Bin Laden in einem amerikanischen Gefängnis gelandet wäre.
Ich glaube eher, Obama muss den Nachweiser bringen, dass er den Friedensnobelpreis zurechtbekommen hat. Und das, die beste Möglichkeit ist eine Hinrichtung.
Naja, also ich bin der anderer Ansicht. Ich halte das ordentliche Gerichtsverfahren für eine wichtige Errungenschaft der westlichen Zivilisation.
Da sind wir uns absolut einig.
Gut. Entschuldigung. Und auch in diesem Falle, selbst wenn es sich um einen Mann handelt, der Amerika den Krieg erklärt hat, hätte es wirklich dieser großen Nation angestanden, den anderen, den sehr viel schwierigeren, den riskanteren Weg zu gehen und diesen Mann in einem Gerichtsverfahren abzuurteilen.
Bitte.
Definition für das Gegenteil von Paranoia?
Skepsis.
Skepsis.
Ja.
Gut. Bitte, noch eine Kritik.
Ja, nicht unbedingt Kritik, es ist lediglich eine Frage. Wie schätzen Sie unsere heutige Gesellschaft eigentlich ein? Die derzeitige. Kann man nicht sagen, dass unsere Gesellschaft in sehr eigentlich paranoid, immer mehr paranoid wird. In der Vereinsamkeit des Individuums. Das Individuum zieht sich immer mehr auf sich selbst zurück. Video, Handy, diese ganzen Geschichten. Er isoliert sich von den anderen. Und wie Sie selber schon dargelegt haben, der Paranoide, der zieht sich völlig in sich selbst zurück und hat dann am Ende keine Kritikfähigkeit mehr. Und dann äußert sich das Ganze, entladet sich das Ganze.
Aber Entschuldigung, die Frage ist schon klar, wie würden Sie es...
Ja, und noch etwas dazu. Wir sind uns doch einig, dass der Gaddafi ein Musterbeispiel von Paranoia ist. Das wissen wir, das ist jetzt so richtig öffentlich geworden.
Naja gut, das ist ja das Allernormalste, dass Diktatoren Paranoiker sind, denn sie müssen ja damit rechnen, dass in ihrer Umgebung Verräter sind und auftauchen. Ja. Das ist also das Allernormalste, dass Diktatoren Paranoiker sind. Das sind sie sozusagen natürlicherweise. Ja, Stalin, Hitler, egal, die ganzen afrikanischen Diktatoren sind paranoisch. Das hängt also sozusagen mit dieser Form der Machtausübung zusammen. Also für unsere westlichen Gesellschaften bin ich da weniger pessimistisch. Ich meine, diese Einzelgänger und Attentäter, die ich hier sehe und beschreibe und die ab und zu eben gewalttätig auftreten, sind eben selten und es sind wenige.
Eine Frage dazu. Ja. Sehen Sie in dem Zusammenhang, wenn Sie von der westlichen Gesellschaft sprechen, einen graduellen Unterschied zwischen der Gesellschaft der USA und der Gesellschaft in Mittel- und Westeuropa?
Ja, natürlich. Ein großer Unterschied. Klar, also die Amerikaner haben eine große, dieser Lafner ist eben wirklich ein typischer Amerikaner, diesen großen Verdacht gegenüber dem eigenen Staat und der eigenen Macht. Allerdings, und das ist eben das Paradoxe, 90% aller amerikanischen jungen Männer träumen davon, Präsident zu werden. Ja, sie haben diesen ungeheuren Verdacht gegenüber der Macht und der präsidentialen Macht, möchten aber selber dorthin. Das ist die paranoische Struktur. Ja? Auch die Attentäter verdächtigen die Macht, ja, verdächtigen diese Bilder, haben aber keinen größeren Wunsch, als selbst ein solches Bild zu werden.
Tatsächlich 90%.
Ja.
Gut.
Ganz kurz noch etwas Aktuelles. Wir haben doch dieses Problem der Islamisierung. Wir reden von islamischen Attentätern, aber die Islamisierung, da gibt es Parteien, die machen sich die Paranoia der Bevölkerung nutzbar. Also Angst, Sie werden mir glaube ich schon bei, Angst ist ein Kriterium der Paranoia. Ein Paranoiker hat ungeheure Angst. Und diese Angst treibt ihn nach vorne. Und jetzt muss ihn nur die Angst schüren, nämlich die Angst vor der Islamisierung Europas. Und dann, wenn ich die schüre, kann ich mir diese Paranoia der Bevölkerung nutzbar machen. Und da kommt natürlich die Rechte, also in Österreich die FPÖ. Und das ist ein furchtbares Wählerpotenzial für die Paranoia. Die Paranoia, die kann ich mir nutzbar machen. Das ist nicht so.
Naja, ich möchte. Nein, ich möchte die österreichische Politik möchte ich nicht kommentieren. Ich meine, ich komme eben aus Deutschland.
Sagen Sie kein Widerspruch. Ich würde sagen, kein Widerspruch. Wir sind Ihrer Meinung.
Ja, aber das ist ja gefährlich.
Ja, wir sind, ja, ja.
Ja, weil da kommen ja dann die Attentäter dann raus.
Naja, Moment. Das ist, also in der Situation sind wir zum Glück in Österreich nicht. Aber das, was Sie gerade vorhin gesagt haben, Angst schüren, eine paranoide Angst herstellen, ja, und daraus politischen Gewinn und Stimmen zu erzielen, das ist ein Phänomen, das wir in Österreich in einer bedrängenden Weise erleben. Ja, ja, es ist so.
Die nächste Stufe sind die Attentate. Die passieren.
Ja, aber das ist ein Qualitätssprung. Ja, im hegelischen Sinn ist das ein Qualitätssprung.
Naja, solange eine Partei aufsteht und sagt, wir sorgen dafür, dass das nicht so schlimm wird, können die Attentäter untätig bleiben. Erst dann, wenn die Gefahr in einer Form beschworen und beschrieben wird, dass es also gar keine Lösung mehr gibt. Und, ja, dann. Nein. Aber eben zur Ausstattung der Paranoia in der Tat gehört Angst. Ah, an ihre Triebkräfte.
Was hat Sie bewogen, so ein dickes Buch zu schreiben? Ist das eine.
So, das ist jetzt aber die letzte Antwort von Herrn Schneider, warum er dieses Buch geschrieben hat und warum es so dick geworden ist. Bitte.
Ja, was ist die Situation? Ja.
Alles klar. Nein, die Frage ist schon klar. Bitte.
Ja, also ich finde dicke Bücher schön.
Es ist auch schön.
Danke.